Ihr seht, wir sind weiter im Jakobusbrief. Ich habe hier in diesem Jahr, also als ich den Jakobusbrief auch gelesen habe, ist mir diese Überschrift sehr wertvoll gewesen, und zwar, wenn der Glaube Beine bekommt. Das heißt also, der Glaube, der ja im Herzen stattfindet, der ja dort seinen Anfang hat, dass wir unser Leben Christus anvertraut haben, das kann eigentlich nicht einfach nur so bleiben, sondern irgendwie muss man da aktiv werden. Ne? Dann fängt man eben an, auch zu beten, weil man ja denjenigen, an den man glaubt, weil man mit dem sprechen will. Dann will man auch dann sein Wort lesen, weil man ja denjenigen, an den man glaubt, noch mehr kennenlernen möchte. Und dann gibt es noch so manche Dinge, die wir dann in der Heiligen Schrift finden, wo wir sagen, ja, das erfordert Hand und Bein. Ja, oder noch andere Dinge. Heute geht es darum, dass es um die Weisheit geht. Also im Jakobusbrief wird auch etwas über die Weisheit gesprochen. Und in dieser Weise, auch über die Weisheit, dass du und ich entscheiden können, wie wir leben wollen. Ja? Welche Weisheit wir uns aneignen möchten. Und letztendlich wird es dann auch an deinem Leben sichtbar, ob du willst oder nicht. Ja? Wie, nach welcher Weisheit du dich ausrichtest, wird man dann, du wirst es wahrscheinlich zuerst, aber andere dann auch später, dann erkennen, nach was du lebst und wie du das tust. Gott hat dem König Salomo gerade die Weisheit, und zwar seine Weisheit, als sehr wertvoll und wichtig vor Augen gestellt. Er hat sie auch durch den Mund dieses Königs jedermann angeboten. Ja, es gibt die Sprüche, die weisen Sprüche des Königs Salomo. Und dann schauen wir uns mal ein paar von diesen an. Der erste, den ich euch vorstelle, klare Aussage: Erwirb Weisheit, erwirb Verständnis, vergiss sie nicht und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes. Dringende Bitte aus Gottes Wort an dich und mich. Das nächste. Sprich zur Weisheit: Du bist meine Schwester. Und sage zur Ansicht: Du bist meine Vertraute. Das heißt, Weisheit soll zu dir gehören, wie die Schwester zu deiner Familie. Keine Fremde. Nächster Text. Weisheit ist besser als Perlen. Ja, vielleicht spricht es die Männer nicht so an. Und alle Kostbarkeiten sind nicht zu vergleichen mit ihr. Ja, Kostbarkeiten wollen wir vielleicht auch haben. Also hier geht es um Wertvolles, Wichtiges, ja, sehr Gutes, materiell wahrscheinlich auch in dieser Weise. Ja, alles würde ich mal so darüber schreiben. Alle materiellen Güter, die wir haben, ja, sind nichts im Vergleich zur Gottesweisheit. Das sagt Gottes Wort. Nächste Stelle, Sprüche Kapitel 9, Vers 12. Bist du weise, so kommt es dir selbst zugute. Du wirst durch die Weisheit, die mit dir zusammen ist, die in dir ist, selbst gesegnet. Nächster Punkt, Sprüche 11, Vers 14. Wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Durch Weisheit werden sozusagen auch andere gesegnet, nicht nur du, auch andere. Und wenn sie fehlt, dann passiert eben das. Sprüche 10, Vers 8. Wer ein weises Herz hat, nimmt Gebote an, aber ein Narrenmund kommt zu Fall. Das heißt, eine weise Person zeigt sich dadurch aus, dass sie fähig ist, seine Fähigkeit, Gebote anzunehmen. Wenn die Bibel Herz sagt, hier weises Herz, ja, dann meint sie, die Bibel, die Person. Ja, also das Herz wird oft auch mit Person beschrieben. Ja. Natürlich nimmt eine weise Person nicht jedes Gebot an, aber sie kann nachdenken und gegebenenfalls die Meinung, die eigene Meinung ändern und sich nicht sofort auf Widerspruch bürsten. Ja, kennen wir vielleicht auch. Ja, also sagt jemand was und sofort sind wir dagegen. Ja, das ist nicht gleich mit Weisheit zu vereinen. Nächste. Der Umgang mit den Weisen macht weise. Weil sich weise Personen etwas sagen lassen, können sie von anderen weisen Personen lernen. So, nächster Punkt. Die Worte eines Mannes sind tiefe Wasser, ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Ich wünsche, dass das bei allen Männern so wäre. Aber hier wird gesagt, ein echter Mann in den Augen Gottes hat nicht unbedingt starke Muckis, ja? Sondern er ist eine sprudelnde Quelle, aus der Weisheit kommt. Er ist ein Mann Gottes. Gut. Haben wir also alle Chancen. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Einsicht wird es fest gegründet. Um ein Leben in Verbindung mit Weisheit, nur das hat Bestand. So möchte hier Gottes Wort sagen. Also ein Leben in Verbindung mit Weisheit hat Bestand. So wie ein Haus eben auch mit Weisheit gebaut wurde. Es steht also außer Frage, Weisheit gilt es zu erwerben, um gut und gesegnet durch dieses Leben zu gehen. Einmal für uns selbst, aber auch für unsere Mitmenschen. Weisheit ist kostbarer als alle materiellen Güter zusammen. Und mit diesen Gedanken starten wir in den heutigen Bibeltext. Und zwar geht es darum, welche Weisheit deine Entscheidung. Hier ist auch der Bibeltext. Ich lese mal die Verse vor. Aus Jakobus Kapitel 3, ab Vers 13 bis Vers 18. Jakobus Kapitel 3, ab Vers 13 bis Vers 18. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit, die von oben kommt, sondern die Weisheit, Entschuldigung, gut mitgelesen, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, dämonische und seelische, umgekehrt, ne, seelisch und dämonisch. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. In diesem Abschnitt habe ich vier Schwerpunkte entdeckt und ich denke, dass diese Gott uns auch sagen möchte. Es sind zwei Aufforderungen darin, hier in diesem Bibeltext, und zwei Beschreibungen. Einmal die Aufforderung, zeige, was du bist. Vers 13, sehen wir auch, der zeige. Dann eine zweite Aufforderung, sei aufrichtig. Ja. Also, Sieht ein bisschen komisch oben aus, aber trotzdem, das heißt, sei aufrichtig. In der Beschreibung geht es um die Weisheit. Ja? Gut. Wie sieht die Weisheit dieser Welt aus? Also die Weltweisheit und das Merkmal der Weltweisheit und das andere sieht man vielleicht auch nicht so gut. Gottes Weisheit, also die Weisheit von oben, Vers 17. Wenden wir uns dem ersten Gedanken zu, zeige, was du bist. Im Text vor diesem Abschnitt, der da geschrieben wurde, ging es vor allen Dingen ums Reden. Was machen Worte aus? Also im gleichen Kapitel, aber ein paar Verse vorher, da heißt es ja ab Vers 8, ja, wir können mit unserer Zunge Gutes und Böses bewirken. Ja, so sagt der Gottes Wort. Wir können Gott loben und wir können mit unserer Zunge den Menschen fluchen. Das geht. Dann zeigt Gott durch Jakobus, dass dies ganz und gar der Natur widerspricht. Sowohl der Feigenbaum, der Weinstock, die Wasserquelle bringen nur immer eine Sache hervor und nicht unterschiedliches. So soll es auch bei Christen sein. Aus ihrem Mund soll Süßes, Liebliches, Angenehmes, Hilfreiches, Auferbauendes, Unterstützendes, Korrigierendes, Warnendes, Zurechtbringendes und so weiter kommen. Und nie Zerstörendes, Neidisches, Egoistisches, Beleidigendes, Verachtendes, Überhebliches, Fluchendes und was noch in diese Gruppe gehört. So wie aus der Quelle süßes Wasser kommt, aus dem Feigenbaum Feigen erwachsen, der Weinstock Weintrauben hervorbringt, so soll aus dem Christen Christliches kommen. Ja. Jetzt heißt es nicht nur, was redest du, sondern auch, und jetzt kommen wir dann in den nächsten Abschnitt, in den heutigen, ja, was tust du? Was tust du? Zeige deinen Wandel. Wandel ist ein altes Wort für Lebensweise. Für das, was man an dir erkennen kann. Wie du sichtbar lebst, wohin du gehst, was du tust, wie du in den einzelnen Situationen handelst, wie du dich einfach benimmst. Zeige durch deinen Wandel heißt, mache den Menschen durch dein sichtbares Leben deutlich, nach welchen Gesichtspunkten du lebst. Zweimal wird hier das Wort weise gebraucht. Einmal in der Frage, wer ist denn weise und verständig unter euch, ihr meine lieben Gläubigen? Und dann im Resultat eines guten Wandels. Die Werke, die daraus entstehen, kommen aus der Weisheit Gottes. Die Frage ist, wer ist denn weise und verständig unter euch? Jakobus wartet jetzt nicht auf eine Antwort, wo einer vielleicht den Finger hebt und sagt, ah, ich bin es. Ja, ich habe alles verstanden. Mir ist es nun völlig klar, was Gott will und wie ein weiser Mensch denken und leben soll. Auf unser mündliches Bekenntnis wartet weder Jakobus noch Gott. Wie kann das Wort eines Menschen doch auch so trügen? Gerade in vorigen Versen wurde das ja auch deutlich gemacht. Fluchen und Loben, beides kann aus einem Munde kommen. Und wenn wir uns selbst schon beobachtet haben, was wir auch schon alles gesagt haben, dann wissen wir, dass das stimmt. Ja? Und dann tue ich sicherlich niemand Unrecht, dass ich sage, also zwar ist dein Mund sehr schön, aber da kam schon manches schlecht auch raus. Es geht jetzt hier nicht um unser Reden. Also die Antwort, wer ist weise unter euch, heißt es nicht, ich weiß was, Herr Lehrer, sondern ich sollte darüber zeigen, was wirklich weise ist. Was ist wirklich, hat die Weisheit in meinem Leben gegriffen. Es geht um unser tun, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke. Ja? Wer ist verständig, muss die Antwort mit dem eigenen Leben zeigen. Wer ist verständig? Wer ist weise, der lässt sich ja zum Beispiel was sagen. Und wenn es gut ist, tut er das. Er tut das nicht nur einmal, sondern stellt dann sein Leben um, weil er das erkannt hat, weil er sich hat was sagen lassen. Sein Wertesystem wird dabei dann geschärft. Was ist gut? Wonach soll ich leben? Was soll ich weiter anstreben? Welche Prioritäten soll ich setzen und umsetzen? Was ist ein guter Wandel? Und welche Schritte sind jetzt zu tun? Was ist ein guter Wandel unter Gottes Augen? Darauf kommen wir noch in Vers 17 bis 18. Hier wird aber im Allgemeinen so ein Begleitumstand zur Weisheit noch beschrieben. Das heißt, jedes Werk, jede Tat, die einen guten Wandel auszeichnet, muss in, und ihr seht es ja hier, Sanftmut geschehen. Und er muss mit Sanftmut begleitet sein. Was ist Sanftmut? Sanftmut und auch Demut sind zwei Verhaltensweisen, die Gott bei uns finden will. Ja. Entgegengesetzt der Demut jetzt ist der Hochmut. Das heißt, wer demütig ist, handelt gegenüber den Mitmenschen mit dem Mut des Dienens. Demut ist nicht eine Unterwürfigkeit, unter die zum Beispiel ein Hund gezwungen wird, ich schaffe dir an, ja, und du musst es tun und ich mach's dann eben demütig. Das ist es nicht. Ja? Sondern Demut ist der Mut, wenn alle anderen sich drücken, aufzustehen, um zu dienen. Also da bin ich nicht feige und bleibe auch sitzen, sondern ich stehe auf und diene. So wie es ja beim Herrn Jesus war. Denken wir an die Fußwaschung. Alle waren zu feige aufzustehen und die Schüssel zu nehmen. Die Frage, warum soll ich das tun, ist keine Frage der Demut. Die Demut ist somit eine Aktion. Eine Aktion des mutigen Dienens. Ganz gleich, was die anderen denken. Ich trage den Müll raus, auch wenn meine Schwester lacht. So, zum Beispiel. Was ist Sanftmut? Das Gegenteil von Sanftmut ist der Zorn. Sanftmut ist die mögliche Reaktion auf das Handeln der Menschen ihm gegenüber oder mir gegenüber. Mose war sanftmütig, als seine Geschwister Aaron und Miriam ihn angegriffen haben. Und der Herr Jesus kommt als der sanftmütige König nach Jerusalem, um sich ohne Widerstand peinigen und kreuzigen zu lassen. So was. Auch hier gibt es nicht einfach eine Unterwürfigkeit, sondern er hat, wie ein Teil eben dieses Wortes uns schon sagt, es hat mit Mut zu tun. Ich gehe mutig den Weg der Angriffe weiter, ohne darüber zornig zu werden, ohne zurückzuschlagen, ohne den anderen anzugreifen, ihn weiter zu lieben, weiter für ihn das Beste zu suchen. Wenn das Ergebnis der Frage, wer ist weise, ein guter Wandel in Sanftmütigkeit ist, worauf muss man sich denn dann einstellen? Worauf muss man sich einstellen? Man muss sich darauf einstellen, dass Sanftmütigkeit natürlich gebraucht wird. Und wozu braucht man Sanftmütigkeit? Nun, um richtig auf die Angriffe, die kommen, zu reagieren. Ja, und was heißt das? Ein solches Leben der Weisheit wird Reaktionen bei den Menschen hervorrufen. Sie können nicht, und es können nicht nur angenehme und nette Reaktionen sein, sondern auch herausfordernde und schwer zu ertragende. Auch solche Reaktionen können kommen. Sonst würde man ja Sanftmut nicht benötigen, weil ja Sanftmut eine Reaktion auf Angriffe ist. Wer also zeigt, dass er aus der Weisheit Gottes leben will, die sich durch Taten deutlich macht, bekommt Reaktionen, positive und negative. Hier wird uns nicht die Wahl gestellt, ob wir unser Christsein offen leben sollen oder nicht. Hier heißt es, zeige, was du bist oder ja, nach welchen Grundsätzen du lebst. Nach welcher Weisheit du strebst. An welcher Weisheit du angeschlossen bist. Hier geht es ja, oder hier steht es ja, der gute Wandel, die Werke in Sanftmut kommen aus der Weisheit. Deshalb macht dein Leben auch deutlich, welche Weisheit dich bestimmen und an welcher du angeschlossen bist. Bevor wir die unterschiedlichen Weisheiten betrachten, kommen wir zu einem weiteren Punkt der Aufforderung. Hier. Sei aufrichtig. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, Jakobus 3, Vers 14, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Wir Menschen sind Künstler im Verstellen, Schauspieler, die etwas vorspielen, was wir gar nicht sind. Im Herzen können wir ganz anders denken, als wir es öffentlich zeigen. Zum Teil ist es ja auch gut so. Das hat so manchen Streit auch verhindert. Was wäre, wenn jeder immer das, was in seinem Herzen ist, ausspricht? Wären wir dann noch so friedlich hier im Gottesdienstraum? Wenn wir alles ausgesprochen hätten, was wir übereinander denken? Wirklich denken? Wenn wir nicht gleich alles sagen, was uns im Moment beschäftigt, wie wir uns im Moment gerade fühlen, wenn wir vielleicht mal ein bisschen zurückhalten, dann können wir vor mancher Sünde auch bewahrt werden. Wir könnten nämlich darüber beten und könnten Gott fragen, Herr, wann ist der richtige Zeitpunkt, dies anzusprechen? Hilf mir, weiter den anderen auch zu lieben. Gib mir eine bessere Situation. Es kann dann sein, dass Gott auch uns dann einen besseren Zeitpunkt schenkt, wo wir in einer demütigen und auch in einer sanftmütigen Verfassung mit dem Betreffenden sprechen können. Und er vielleicht auch in einer besseren Verfassung ist, um das auch anzunehmen. Aber darum geht es jetzt nicht, jedem gleich seine Meinung zu sagen und das zu offenbaren, was wir gerade im Herzen tragen, weil wir ja die Wahrheit immer sagen müssen. Es geht hier um Selbstprüfung. Was läuft denn in meinem Herzen ab? Was ist da zu finden? Ja, was ist da wirklich zu finden? Findest du Neid, wenn du an bestimmte Menschen denkst, Neid, so materiell abgesichert zu sein, wie der Bruder oder die Schwester, die gerade neben dir sitzt? Empfindest du Neid, nicht mehr so jung und gesund zu sein, wie die jungen Leute vom Kreis junger Erwachsener? Empfindest du Neid, vielleicht nicht so begabt zu sein und nicht mit den Menschen so sprechen zu können? Bist du neidisch auf Menschen, die nicht so angebunden sind wie du, wo du die ganze Zeit das und das und das und das machen musst? Liebe Geschwister, Jeder von uns hier in dem Raum und alle, die noch außerhalb dieses Raumes sind, ne, jeder hat ein individuelles Leben von Gott gegeben bekommen. Ja. Er hat keine 0815 Leute geschaffen mit 0815 Leben, sondern jedes ist individuell. Es ist dein Leben. In diesem Leben sind Freuden und Leiden hineingemischt. Dieses Leben, welches du hast, ist für dich von Gott zugeschnitten. Bitte nimm es mal so an. Dein Leben hat Gott dir zugedacht und es ist von Gott zugeschnitten. Und du kannst dieses Leben nur gut leben, wenn du dich ganz bewusst dem guten Hirten anvertraust, der dich durch dieses dein individuelles Leben führt. Dein Leben ist von Gott zur Reife für deine Persönlichkeit bestimmt. Das heißt, das, was du erlebst, das will Gott gebrauchen, damit du eine reife Persönlichkeit wirst. Ein anderes Leben würde dir schaden. Ja? Deshalb hast du dieses und kein anderes. Was läuft in deinem Herzen ab? Bittere Neid und Selbstsucht? Selbstsucht, so schreibt der Duden, ist eine ungerechte und übermäßige Selbstliebe. Sie besteht darin, nur sich selbst wohl zu wollen und sonst niemand. Und Neid ist nur ein Ausdruck dieser Selbstsucht. Das Wort Selbstsucht kann man auch mit Streitsucht übersetzen. In manchen Bibeln steht es auch so. Was außerdem bedeutet, dass man um das, was man haben will, kämpft und streitet. Was eine Sucht ist, das wissen wir. Es sind Ketten, die uns immer wieder in die böse Richtung ziehen. Wer süchtig ist, ist nicht frei. Die Frage, was geht in deinem Herzen ab, muss von dir selbst beantwortet werden. Bist du gefangen? Bist du gefangen im Neid und in einer übertriebenen Selbstliebe? Wenn ja, dann lüge nicht gegen die Wahrheit. Ja, wie geht denn das? Hier heißt es, rühmt euch nicht. Rühmt euch nicht, als ob ihr alles unter den Füßen hättet. Rühmt euch nicht, als ob ihr all diese groben Sünden schon längst hinter euch gelassen hättet und auf dem Weg der Weisheit seid. Wisst ihr, nach außen hin kann man sich ja auch zusammennehmen und so manches Gute in Freundlichkeit und Selbstbeherrschung tun. Zum Beispiel wie hier beim Spenden Menschen über die Straße helfen oder auch bei der Froschrettung. Man tut die gute Tat ohne oder was immer man auch damit für gute Tat hält. Aber das Herz ist anders. Der Täter des Guten ist hier im Bibeltext aber auch der Denker des Bösen. In welcher Gefahr steht aber dieser Mensch? Er ist in der Gefahr, seine Tat alleine als sein Leben zu kennzeichnen und lässt ganz außer Acht, wie das Herz wirklich ist, wie man sich wirklich verhält, dass es dort doch gar nicht so gut aussieht. Gott macht deutlich, Hand aufs Herz. Du selbst und deine Taten müssen in Einklang stehen und das Gute tun. Auch wenn es dir gelingt, ja, auch wenn es dir gelingt, Gutes zu tun, aber dein Herz noch nicht frei ist, dann rühme dich nicht als den großen Glaubensheld. Lass dich nicht feiern. Du kennst dich doch. Bitte vielmehr um Vergebung deiner bösen Neigungen. Flehe um Befreiung von deinen Süchten, die niemand kennt als Gott allein. Solange du selbst Sünde und Schuld in deinem Leben erkennst, halte dich zurück und gib Gott die Ehre, wenn durch dich etwas Gutes entstanden ist. Wer sich, obwohl er weiß, dass Sünde und Schuld sein Leben immer noch begleiten, ja, und dass diese manchmal mit Macht sein Leben ergreifen, soll bitte nicht als Vorzeigechrist ins Rampenlicht sich stellen. Er lügt gegen die Wahrheit, die sagt, du bist nur deshalb noch da. Du kannst nur deshalb noch glauben, weil du von der Gnade lebst und nicht von deinem guten Herzen. Sei ehrlich. Das heißt nicht, dass du jedem jetzt deine Sünde offenbaren sollst. Mit Gott sollst du natürlich offen reden und alles bekennen. Auch kann ein Bruder oder eine Schwester hier helfen, dir zur Seite stehen und mit dir beten. Aber jedem alles sagen, ist hier auch nicht verlangt. Verlangt ist aber, dass du dich nicht rühmst, wenn du noch in einer Sucht wie Neid oder übertriebene Selbstliebe gefangen bist. Es geht hier um das Rühmen seiner selbst. Der nächste Gedanke. Ihr seid noch da? Oh Gott. Ja. Merkmale der Weisheit der Welt. Also wer das nicht lesen kann, hier das Kleine, da steht, ich würde meine Fehler zugeben, wenn ich welche hätte. Eines fällt Menschen besonders denen, die Gott nicht kennen, schwer. Es fällt ihnen schwer, einen Fehler zuzugeben. Ja, im Allgemeinen fällt es den Menschen schwer, zuzugeben, dass sie versagt haben, dass ihnen was misslungen ist, dass sie ungerecht und böse gehandelt haben, dass sie etwas kaputt gemacht haben. Die Frage zum Beispiel, wer hat den Messfühler bei uns an der Heizung abgerissen, da hinten, da draußen, ja, die wird wahrscheinlich unbeantwortet bleiben. Aber das ist ja nur eine Sache. Grundsätzlich will der Mensch seine Umwelt und der Teufel selbst das Versagen und böse Neigung verschwiegen werden oder verharmlost werden oder dass man sie vielleicht sogar als clever bezeichnet. Die Frage lautet, welche Weisheit bietet die Welt an, wenn Neid und Selbstsucht im Herzen wohnen? Diese Weisheit wird durch drei Quellen gespeist, die wir hier jetzt gleich sehen. Es ist die irdische Quelle, die Quelle, die nicht sich an Gottes Willen ausrichtet. Es sind die Menschen, die grundsätzlich ohne Gott leben. Es ist die Gesellschaft hier mit irdisch. Dann ist es die seelische Quelle im Gegensatz zur geistlichen. Hier werden die Wünsche des Menschen, der sich nicht nach Gott ausrichtet, in den Blick genommen. Und das kann meine eigene Person sein. Und nun zum Schluss werden noch die Dämonen als Quelle bezeichnet, die ganz und gar gegen Gott leben wollen. Auch die können den Menschen antreiben, sich selbst statt Gott zu suchen. Drei Quellen, ein Ziel. Das Ziel heißt, auch wenn es hier nicht steht, du bist dein eigener Gott. Alles dreht sich um dich. Selbstsucht, Neid, haben wollen, ist nur ein Ausdruck, für was ein Mensch lebt und für wen der Mensch lebt. Was bringt ein solches Leben? Wir sehen hier, es ist die Grundlage für Unordnung und jede böse Tat. So heißt es hier. Inwieweit eigentlich Unordnung? Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Das Beispiel der Zuverlässigkeit. Menschen, die nicht von Selbstsucht und Neid getrieben sind, können zu ihrem Wort stehen, auch wenn sie ein besseres Angebot nach ihrer Zusage bekommen. Also sie haben irgendwo zugesagt, ja, macht da mit, und dann kommt ein Angebot hinterher, das besser ist. Wer selbstsüchtig ist, kann das nicht. Er kann sich auch zum einen nicht festlegen. Gut, ich mach das, weil er sich nie sicher ist, ob hinterher ein besseres Angebot kommt. Also zum einen, wenn er sich festgelegt hat, wird er wieder abspringen, weil etwas Besseres seinen Weg kreuzte. Der Grund eines solchen Verhaltens ist die Selbstsucht. Das Beste für mich, statt das Beste für Gott. Warum ist ein zuverlässiges Leben führen mit dem Ausdruck das Beste für Gott genannt? Nenne ich jetzt mal so. Weil Gott will, dass wir anders leben. Wir sollen treu leben. Wir sollen zuverlässig leben. Unser Wort soll etwas gelten. Euer Wort sei ja oder nein. Ja? Für was sorgt ein solches Verhalten, das nur auf sich gerichtet ist? Nun, es sorgt, wie wir schon gehört haben, für Unordnung in deinem Umfeld. In der Meinung hin und her schwanken, sich nicht festlegen wollen, alles hinauszögern, in der Hoffnung, noch etwas Besseres zu finden, bringt grundsätzlich Unordnung. Unordnung in deinem Gefüge, wo du drin bist. Warum? Weil man sich einfach nicht auf dich verlassen kann. Wenn du etwas zusagst, dann bleibt der Zweifel, ob der dann auch wirklich kommt. Oder ob er dann vielleicht doch irgendwie eine andere Party und dann ist er weg. Die Selbstsucht und der Neid schert sich nicht nach dem Nächsten und nach der gemeinsamen guten Aktion oder guten Tat. Und auch nicht nach Gott. Der Mensch ist im Mittelpunkt. Er schreckt auch nicht zurück, hier Böses zu tun. Was dem Menschen nützlich erscheint, das tut er. Es geht nicht darum, was wohl Gott dazu denkt, was er für Maßstäbe hätte. Nein, was mir taugt, wozu ich gerade Lust habe, das tue ich. Ja, die Sucht treibt mich auch dazu an. Und ich überspringe die Leitplanken Gottes, die er in seinem Wort gibt, und gehe auf das Feld der Sünde. Der letzte Gedanke: Wie sieht Gottes Weisheit im Gegensatz zur Weltweisheit aus? Ich lese den Text aus Jakobus 3, Vers 17. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Sie hat im Gegensatz hier zur Weltweisheit nur eine Quelle. Die Weltweisheit hatte drei, hier eine Quelle. Die Quelle ist auch nicht in uns zu finden. Sie ist von oben. Ja, also wir sind nicht die Quelle jetzt. Ne? Sie kommt von Gott und wird in seine Gläubigen hineingelegt. Sie sollen ja das tun, was aus der Weisheit kommt, Vers 13. Wenn diese Weisheit in uns hineingelegt wurde, dann heißt das, liebe Glaubende, sorge dafür, dass diese Weisheit Gottes in deinem Leben auch zur Entfaltung kommt. Hast du ja schon, aber sie ist irgendwie noch ein bisschen klein geraten. Du hast die Entscheidung, ob die Weisheit, die aus deiner natürlichen, sündigen Natur kommt, dein Leben bestimmt, oder die Weisheit, die durch deine Hinwendung zu Christus dir gegeben wurde, dich ganz und gar bestimmen darf und sie und du auch ja danach lebst. Die Situation in deinem Leben, lieber Christ, sind Möglichkeiten der Entwicklung deiner Persönlichkeit. Was wird von dieser Weisheit gesagt? Also so wie sie, diese kleine Pflanze sich entwickelt. Ja? So darfst du und ich mich auch entwickeln. Zuerst ist die Weisheit Gottes rein. Rein heißt, so wie bei diesem Diamant, ohne Verunreinigung. Bei uns Menschen bedeutet das, von Schmutz der Sünde getrennt. All das, was mit Sünde zu tun hat, ist bei dieser Weisheit nicht zu finden. Bist du weise? Dann ist Sünde keine Option, keine Möglichkeit. Ein weiser Mensch lebt bewusst ein Leben unter Gottes Augen. Seine Ratschläge sind mit Gottes Wort in Einklang. Das ist Priorität Nummer eins. So ähnlich drückt es ja auch Salomo aus. Er sagt es in seinem ersten Kapitel, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Das heißt, die Weisheit, die von dem ewigen Gott stammt, die die Welt in seiner Weisheit auch entstehen lassen, diese Weisheit hat zuerst die Gottesfurcht als bewusstes Leben unter Gottes Augen anzusehen. Und somit, wenn ich quasi mein Leben unter Gottes Augen lebe, ja, kommt automatisch, dass ich mich von all dem abwende, was Sünde und Schuld hat. Wer das nicht hat, wer nicht grundsätzlich in dieser Weise leben will, der kann trotzdem weise Ratschläge geben. Das kann schon sein. Aber es ist nicht die Weisheit von Gott, um die es hier geht. Priorität Nummer eins, wir haben es gesehen, ist die Reinheit, das Getrenntsein von Schuld und Sünde. Ja, das immer wieder, dass man da hinstrebt. Nun folgen noch weitere Eigenschaften dieser Weisheit von Gott. Die sind zwar nacheinander aufgezählt, aber nicht nach Schwerpunkten geordnet. Die sind alle gleich wichtig. Wir sehen hier zuerst mal die Eigenschaften friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen und voll Barmherzigkeit. Habe ich mal gefragt, was zeichnet eigentlich so einen Menschen aus, der diese Eigenschaften hat? Friedfertig, gütig, mit dem kann man reden, der lässt sich auch was sagen, voll Barmherzigkeit. Irgendwie habe ich gedacht, mit so einem Menschen, da lässt sich's gut leben, oder? Ja? Da bin ich gerne mit ihm zusammen. Der sucht Frieden, lässt Güte walten, kann zuhören. Und dann, ja, und wenn er merkt, was ich auch für ein Kerl bin, aus seinem Herzen kommt Barmherzigkeit. Das sind Elemente der Weisheit Gottes. Hier wird nicht gepoltert, geschimpft, böses geredet, den anderen vielleicht sogar mit seinen Reden mundtot gemacht. Nein, ein solcher Mensch strahlt Ruhe und Güte aus. Des Weiteren bevorzugt er nicht eine Person und bringt durch Heuchelei seine eigenen Interessen durch. Macht er nicht. Diese Weisheit wächst und bringt gute Früchte zum Vorschein. Menschen, die sich von einem solchen weisen Menschen beraten lassen, werden, wenn sie diesem Rat befolgen, in ihrem Leben gesegnet. Sie werden wieder Mut schöpfen, neu anfangen, sich auf Gott ausrichten und im Ratgeber einen Freund finden. Ja? Das geht gar nicht anders. Man mag gerne mit dem zusammen sein. Aber auch der weise Ratgeber selbst wird dadurch gesegnet. Er darf sich über die Veränderung in seinem eigenen Leben freuen. Gottes Weisheit, die schon in ihm hineingelegt wurde, konnte sich ausbreiten, Früchte bringen. Sie konnten ihm im Wachstum befindlich guten Charakter auch weiterentwickeln. Also sein Charakter wird positiv verändert. Wo eben Friede, Güte, Barmherzigkeit und so weiter wachsen. Auch erlebt er, dass die Frucht der Gerechtigkeit zur Reife kommt. Und zwar, dass seine Beziehung zu Gott, Frucht der Gerechtigkeit, will ich in dieser Weise einmal denken, seine Beziehung zu Gott, der Gerechte ist, ja, die wird immer enger. Der weise Ratgeber ist derjenige, der nicht quasi das alles selbst erarbeitet hat, so sehen wir es hier auch, sondern es ist mir aufgefallen, dass diese Frucht der Gerechtigkeit in ihn hineingesät wurde. Also, das heißt, Gott ist derjenige, der sät, und dieser Mensch ist der Boden. Und dann wächst das, ja, wächst weiter. Wenn ich also nach dieser Weisheit strebe, die Weisheit Gottes in meinem Leben auch hineinlasse, dann sät Gott Gemeinschaft mit ihm weiter in mein Leben. Die Verbindung wird enger. Und die Folge davon ist, der friedfertig ist und deshalb auch Frieden stiften kann, dass das weiter und weiter erlebt wird. Ich möchte jetzt zusammenfassen. Ihr seid fast am Ende, ich auch. Weisheit, deine Entscheidung. Welche soll es sein? In welche Richtung willst du leben? Die Bibel fordert uns auf, nach der Weisheit Gottes zu streben. Wer danach sich ausrichtet, wird nur gewinnen. Sie ist alternativlos. Das nächste. Wir haben gesehen, dass diese Weisheit nur mit der Tat in Entfaltung kommt. Gott hat zwar die Weisheit seinen Kindern geschenkt, aber sie müssen diese durch ihr Leben zum Wachstum bringen. Worte allein helfen nicht. Deshalb hier der Schwerpunkt auf das Zeigen. Dann das nächste war, dass wir auf unser Herz achten sollen. Die Taten oder das praktische Leben sind ohne die rechte Herzenseinstellung Lüge und Heuchelei. Deshalb lebe noch viel mehr aus der Vergebung. Und wer noch in Sünden steckt, möge beten, statt sich zu rühmen. Die Weisheit dieser Welt ist allein auf sich selbst ausgerichtet. Du bist dabei dein eigener Gott. Diese bringt Unordnung und gegebenenfalls auch böse Taten hervor. Frucht für Gott und für dein eigenes Leben? Fehlanzeige. Nur die Weisheit von oben wird dich wirklich weise machen, und zwar umfassend. Weise in deinen Worten, in deinen Taten, in deinen Gedanken. Sie ist weiter eine Voraussetzung, damit dein Verhältnis zu Gott wachsen kann und du Frieden gibst und selbst erlebst. Was Gottes Wort hier uns sagt, ist äußerst wichtig für unser Leben. Es stellt, oder Gott stellt, mit der Entscheidung dich und mich in die Verantwortung. Gott segne dich beim weiteren Nachdenken. Amen.